Hallo, ich freue mich sehr, Sie heute hier beim digitalen Salon begrüßen zu dürfen. Ich finde es schön, dass so viele Leute da sind, trotz des schönen Wetters und dem Feiertag morgen. Mein Name ist Alexandra Auer, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am HIC im Bereich Smart City und Data Governance. Der heutige digitale Salon trägt den Titel Technologie als Katastrophenhelfer oder leere Versprechungen. Katastrophen scheinen auf den ersten Blick häufig weit weg. Sie passieren anderen an ganz, ganz weit entfernten Orten. Doch spätestens seit der Flut im Ahrtal und der Corona-Pandemie wissen auch wir, dass Katastrophen auch für uns ganz real sind. Daher ist es wichtig und spannend, dass wir heute darüber sprechen, wie Technologie als Katastrophenhelfer eingesetzt werden kann. Doch bevor Technologie wirklich helfen kann, braucht sie oder wir als EntwicklerInnen etwas Entscheidendes, und das sind Informationen. Nämlich Informationen über Risiken, Gefahren, Infrastrukturen und Verwundbarkeiten. Wie Städte und Kommunen an solche Informationen kommen, darauf schaue ich mit meiner Forschung oder wir in unserem Forschungsteam. Wir stellen uns die Frage, wie kann die kommunale Verwaltung datengetrieben arbeiten? Also wie können Daten sinnvoll eingesetzt werden, um stadtplanerische Entscheidungen zu treffen? Und das ist gar nicht immer so einfach, denn dafür müssen viele Faktoren geklärt werden, nämlich wo liegen die Daten, wer darf auf sie zugreifen, für welchen Zweck und unter welchen Bedingungen und wofür darf man sie dann überhaupt verwenden? Wir werfen also mit unserer Forschung im Grunde so ein bisschen die vorgelagerte Frage zu dem auf, was hier heute besprochen wird. Denn Krisenvorbereitung beginnt ja nicht dann, wenn der Alarm losgeht, sondern sie beginnt lange, lange vorher mit der Frage, welche Risiken erkennen wir überhaupt und welche Daten brauchen wir dafür? Und auch der Frage, und das ist so ein bisschen die Frage, die ich immer gerne stelle, wie kommunizieren wir eigentlich komplexe Daten und Informationen, etwa zu Risiken oder Gefahren, sodass sie für die Zivilgesellschaft nachvollziehbar sind? Und ein Beispiel, das viele von uns kennen, ist sicherlich die Nina-Warn-App vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Ich habe die nach dem Hochwasser im Ahrtal dann auch runtergeladen und ganz fleißig alle Wohnorte von allen meinen Familienmitgliedern und engen Freunden eingespeichert und wurde dann wirklich mit Benachrichtigungen überflutet. Mein Handy war im Dauerkrisenmodus. Und nach kurzer Weltuntergangsstimmung habe ich dann auch verstanden, dass es da bei den Gefahren ja eine Abstufung gibt und gar nicht jede Gefahr immer auch wirklich gleich Katastrophe bedeutet. Also habe ich die Benachrichtigungen wieder ausgeschalten, und zwar alle, und die App seither auch nicht mehr wirklich geöffnet. Weiß jetzt nicht, ob es an mir lag oder an der App, aber dieses Beispiel zeigt trotzdem ganz schön, dass wir eigentlich nur dann auf Krisen tatsächlich reagieren können, wenn wir sie wirklich verstehen. Und wie dann eine solche Reaktion aussehen kann und wie moderne Technologien eingesetzt werden können und einen Mehrwert liefern können, darüber diskutieren heute unsere Gäste. Und damit übergebe ich an Katharina und freue mich auf das spannende Gespräch. Danke.
Ja, vielen Dank, Alex. Danke für die Einführung. Das war ein guter Hinweis mit diesen Warn-Apps. Ich bin kürzlich auch gewarnt worden. Ich lebe in einer Region, in der noch ganz viele Bomben geräumt werden. Und da bin ich gewarnt worden, dass ein Bereich sozusagen evakuiert werden muss. Und dann konnte ich noch schnell die 100-jährige Oma abholen, bevor gar niemand mehr zu ihr kommt. Und das wäre dann wirklich schon eine Katastrophe gewesen. Also insofern ist es doch auch manches ganz interessant, wie so, was sich so an Digitalisierung in diesem Bereich ergibt. Herzlich willkommen auch nochmal von mir, zum digitalen Salon heute. Hightech und Hands-on, Technologie als Katastrophenhelfer oder leere Versprechung. Ich freue mich sehr, wir sprechen heute über Roboter zur Suche, zur Rettung, aber auch im Bereich von zum Beispiel Minenräumung, über Satellitenbilder, Aufklärungsflüge, Blockchain, Drohnen und all das im Bereich der humanitären Hilfe. Und ich möchte mit meinen Gästen ein bisschen erörtern, was ist eigentlich der Status quo von Technologisierung, aber eben auch Digitalisierung, auch von der Einbindung von KI im Bereich von humanitärer Hilfe, aber auch Katastrophenschutz. Wie kann die Zukunft aussehen? Was sind Prognosen, die ihr vor Augen habt? Aber wo liegen eigentlich auch die Grenzen von technologischen Innovationen in genau diesem Bereich? Darauf freue ich mich sehr. Mein Name ist Katharina Mosen, ich bin Politikwissenschaftlerin am Leibniz-Institut für Medienforschung und auch hier am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft und frage jetzt also mein Panel, und ich freue mich so, dass ihr hier seid, welche Technologien haben wir, welche brauchen wir, und will vorab gleich sagen, dass wir uns mit dem Panel, diejenigen, die öfter kommen, wissen das, wir immer sehr versuchen, das Panel divers zu besetzen. Das gelingt uns nicht immer sehr gut, aber wir freuen uns sehr, dass wir sehr diverse Blickwinkel auf das Thema heute haben. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr drei da seid. Ich schiebe das nur einmal so als Disclaimer voraus, obwohl das alle von euch eigentlich wissen. Ich will zuerst Hans begrüßen. Hans, du bist Co-Founder und Tech Lead von Box Tribute. Das ist eine Non-Profit-Organisation und ihr kümmert euch um, Zitat, digitale Lösungen für systemischen Herausforderungen in der humanitären Hilfe. Das darfst du uns gleich erklären, was das bedeutet. Und du hast schon mit über 30 lokalen Organisationen an 50 Einsatzorten weltweit zusammengearbeitet und hast dich zuletzt intensiv mit den Themen von Lokalisierung der humanitären Hilfe beschäftigt. Und jetzt will ich dich eigentlich gleich fragen, was sind denn eure digitalen Lösungen für systemische Herausforderungen und wie kann Lokalisierung, und das haben wir im Vorgespräch gerade mit Blick auf Warehousing, also das Verteilen von Hilfsgütern eigentlich, digitalisiert werden.
Ja, also Dankeschön für die nette Einführung. Lokalisierung in unserem Umfeld heißt, oder in der humanitären Hilfe heißt, nicht der Standortbestimmung, nicht immer eine Standortbestimmung, sondern ein Fokus auf lokale Akteure, die lokal meistens die ersten Akteure sind, die auf eine Krise antworten, egal ob Naturkatastrophe oder Kriegseinsatz, auch im Ahrtal, die lokale Feuerwehr ist die erste Organisation, die dort antwortet. Und wir fokussieren uns sehr stark auf diese Organisation, weil auch seit circa 8 Jahren, ich glaube, von den größeren Organisationen eine strategische Entscheidung getroffen wurde, dass diese lokalen Organisationen der Weg sind in die Zukunft, darauf einen größeren Fokus zu setzen, darauf mehr Geld zu setzen. Sie arbeiten effizienter, kennen den lokalen Kontext, können schneller antworten. Diese Organisation zu unterstützen, verändert was systemisch. Leider, auch wenn es in der Forschung schon länger bekannt ist und seit 8 Jahren von den größeren Organisationen entschieden wurde, dass man sich auf die fokussieren will, passiert da jetzt nicht sehr viel. Also das Geld, das für lokale Organisationen ausgegeben wird, liegt bei 1-2% und es hat sich über die letzten Jahre nicht groß geändert. Wir spezifisch versuchen diesen lokalen Organisationen mit Software zu lösen, relativ einfacher Software. Es gibt Prozesse, die sind überall gleich, auch in den verschiedenen Regionen, die kennen wir auch aus der Wirtschaft. Bei uns ist der Fokus auf dem Warehousing, wie genannt, also Logistik, wo es in einem Fall meistens darum geht, was habe ich, was kommt rein, was geht raus. Oder bei der Ausgabe, wie verteile ich etwas fair und gerecht an die Leute. Und dort versuchen wir diesen lokalen Organisationen, die meistens keine Erfahrung in der humanitären Hilfe direkt erstmal haben, zu unterstützen mit etwas schnell verständlichen, einfach benutzbaren direkt vor Ort. Genau.
Und habt ihr die Software auch mit Akteuren vor Ort entwickelt oder spielt das eine Rolle?
Das aus meiner Geschichte, also ich selber war Flüchtlingshelfer 2016/17 in Nordgriechenland. Damals kann man sich vielleicht noch erinnern an Idomeni, das ist die Grenze zu Mazedonien. Und dort vor Ort habe ich auch in einer Organisation genau als Logistiker gearbeitet und sehr schnell die Probleme mitbekommen, das Chaos, das sehr schnell entsteht, wenn sehr viele Leute viel brauchen und sehr viele Leute helfen. Genau, und dort haben wir den ersten Prototypen entwickelt, den wir dann über die Jahre zu einem Software-as-a-Service-Produkt ausgebaut haben, also wo Leute ein Login sich, Organisationen sich ein Login holen können und das dann auch benutzen.
Genau. Super spannend, vielen Dank. Ja. Ich will gleich weitergeben an Ralf. Ralf Berger leitet die Abteilung für Sicherheitsforschung und Anwendung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR. Und auch ihr arbeitet international mit Akteuren, habe ich gerade verstanden im Vorgespräch. Deine Arbeitsschwerpunkte liegen in der Entwicklung optischer Technologien und luftgestützter Sensorsysteme für eben den Katastrophenschutz. Und außerdem hast du seit einigen Jahren ein Innovation Lab, das OPSAL, das sozusagen Technologietransfer weiter ausbauen soll. Du bringst also Hightech aus der Luft, wenn man so will, in Katastrophengebiete. Was leisten denn eigentlich optische Technologien in der Katastrophenhilfe? Und inwieweit würdest du auch sagen, ist das vielleicht tatsächlich sogar sowas wie ein Gamechanger im Bereich Zivil- und Katastrophenschutz?
Ja, zunächst mal herzlichen Dank für die nette Einführung und herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Was leisten optische Systeme? Also vielleicht ganz grundsätzlich, optische Systeme im weitesten Sinne sind das meistens Kameras, die allerdings ein bisschen mehr können als unser menschliches Auge, beispielsweise Wärmebilder aufnehmen oder Dinge sehen, die uns als Mensch verborgen bleiben. Und das machen wir, du hast es richtig gesagt, vorwiegend luftgestützt. Das heißt, wir rüsten alles, was fliegt, von der Drohne, Hubschrauber, Flugzeug mit solchen Kamerasystemen aus. Und das, was wir damit machen, ist im Prinzip Lageaufklärung. Das heißt, wir liefern den Blick von oben, wenn es unten am Boden richtig knallt. Und man kann sich vorstellen, gerade bei den großen, komplexen Einsatzlagen, bei Katastrophen, sei es jetzt Erdbeben oder eine Flut, ist es nicht einfach, unten am Boden zu entscheiden, wie setze ich meine Einsatzkräfte ein, wie setze ich meine Einsatzmittel ein, worum kümmere ich mich zuerst, wie mache ich Logistik, Einsatzlogistik ist ein ganz schwieriges Thema. Und da hilft dieser Blick von oben, dieses, wir sagen, Lagebild dazu, mitunter enorm weiter. Das ist oft die erste wirklich valide Information, auf der ich dann entscheiden kann, da gehe ich zuerst hin, diese Einsatzmittel brauche ich, darum kümmere ich mich zunächst. Mhm. Und vielleicht noch ein Wort dazu. Wir sind ja Forscher, du hast gesagt, DLR ist eine Forschungseinrichtung. Wir sind da vielleicht ein bisschen die Exoten. Wir sind nicht die, die den ganzen Tag im Labor arbeiten, im Büro arbeiten. Wir kooperieren sehr, sehr eng mit Hilfsorganisationen und das nicht nur in der Theorie, sondern wir gehen dann tatsächlich, wenn es zu einer Katastrophe kommt, wenn es zum Einsatz kommt, sehr, sehr oft mit raus, sehen also ganz, ganz live und in echt, wie unsere Technik funktioniert, was auch nicht funktioniert, was wir machen müssen, damit es wirklich am Ende einen Nutzen hat.
Ja, vielen Dank. Nur damit wir uns das noch konkreter vorstellen können, du hattest im Vorgespräch gesagt, ihr wart auch bei dem schweren Erdbeben in der Türkei. Ja. Was habt ihr da gemacht mit sozusagen eurer Art von Kartierung? Wie konntet ihr die Akteure vor Ort tatsächlich da unterstützen?
Muss ich ein bisschen weiter ausholen. Es gibt eine Hilfsorganisation, der eine oder andere kennt sie vielleicht, ISA, International Search and Rescue Germany, die sich vor allem um Such- und Rettungseinsätze nach großen Katastrophen kümmert. Da sind Kollegen von mir Mitglied und was wir seit vielen Jahren versuchen, ist Technologien zu entwickeln, die in genau solchen Einsätzen weiterhelfen. Wir sind da auch ehrenamtlich engagiert. Was dann passiert ist, war, dass unmittelbar nach dem Erdbeben, also als ersten Aktivierungen für das deutsche Einsatzkontingent kamen, auch wir angefragt wurden, ob wir teilnehmen können, ob wir mithelfen können. Das haben wir gemacht und haben ein Drohnensystem, was wir entwickelt haben, mit einer Spezialkamera von uns und zwei Kollegen mit diesem ersten Einsatzkontingent in die Türkei verschickt, wenige Stunden nach dem Beben, und haben dort in der Stadt Kirikan, ganz im Südwesten der Türkei, was eben das deutsche Einsatzgebiet war, die ganze Stadt kartiert, innerhalb weniger Stunden mit einer Drohne. Das ist eine Flächendrohne, 3 Meter Spannweite, die eben sehr, sehr schnell auch große Gebiete kartieren kann. Und daraus entsteht am Ende eine Karte, wie man sie von Google Maps kennt im Prinzip, nur hochaktuell, nur mit dem Zustand, wie er sich gerade eben am Boden darstellt. Das bringt erstmal noch nicht so wahnsinnig viel. Was es dann braucht, ist die Verteilung der Daten. Und da haben wir es halt geschafft, wirklich in Echtzeit, noch während der Vogel, die Drohne in der Luft war, diese Daten bereitzustellen über Plattformen, die UN allen Hilfskräften zur Verfügung stellt, eine digitale Plattform, ICMS nennt sich das, darüber diese Luftbildkarten zu verteilen und allen Hilfskräften zur Verfügung zu stellen. Und das war tatsächlich auch die erste Grundlage, auf der dann wesentlichen Entscheidungen getroffen wurden. Das heißt, wo gehen wir zuerst hin, was brauchen wir, wo bauen wir unser Base of Operation auf und so weiter. Und das hat am Ende tatsächlich einen Unterschied gemacht.
Ja, super spannend. Danke dir. Ich möchte Sebastian noch mit reinholen. Sebastian Jünemann, du bist Gründer und Co-CEO von CADUS, wir sehen das, eine Non-Profit-Organisation, die medizinische und technische Katastrophenhilfe in Kriegs- und Krisengebieten leistet. Du hast außerdem den Crisis Response Makerspace in Berlin mit aufgebaut. Das ist super spannend. Auch davon darfst du uns gleich erzählen. Ein Ort also für technische Innovation in der humanitären Hilfe, wo ihr tatsächlich auch schraubt, hast du gerade erzählt. Und du hast viele Jahre im Rettungsdienst gearbeitet, auch in der klassischen Katastrophenhilfe, warst 2010 in Haiti und setzt dich heute besonders für sogenannte Low-Cost-High-Impact-Lösungen ein. Also Lösungen, die tatsächlich mit einem kleinen Budget eine sehr große Wirkung erzeugen sollen. Dazu gehören zum Beispiel mobile Intensivstationen in Kriegs- und Krisengebieten wie der Ukraine, auch in Gaza. Was ist denn bei der Entwicklung solcher Technologien eigentlich die wichtigste Priorität? Geht es da um Robustheit? Geht es da auch um Einfachheit mit Blick auf die Anwendung oder Flexibilität? Vieles ist ja sicher auch kontextabhängig. Aber vielleicht magst du ein bisschen berichten, auch von der Arbeit tatsächlich ganz vor Ort, die du machst, was da Technologie bringen kann und worauf man achtet im Vorhinein.
Kann ich gerne versuchen. Also auch von meiner Seite, vielen Dank für die Einladung nochmal. Worauf muss man darauf achten? Das eine ist schon mal das Missverständnis, dass oft wir entwickeln Technologien nicht unbedingt neu, weil zum Beispiel, das wäre ein zu arroganter Ansatz zu sagen, wir entwickeln jetzt Medizintechnik oder ähnliches. Da benutzen wir tatsächlich Geräte, die man kaufen kann. Da haben wir gar keinen großen Einfluss drauf, ob die jetzt einfach zu reparieren sind oder nicht. Mhm. Mit unserem Makerspace haben wir dann eher den Ansatz, dass wir gesagt haben, wir lenken mal den Blick darauf, warum Medizintechnik eigentlich so gebaut ist, wie sie ist. Wir hatten zum Beispiel ein Projekt vor Jahren, da haben wir ein Vitalparameter-Monitoring selber entwickelt, weil die Technik des EKGs, die ist, was weiß ich, 120 Jahre alt, die ist auch eigentlich nicht mehr geschützt. Warum so Geräte so teuer sind und nicht selber reparierbar sind, das ist ja gewollt von der Industrie. Mhm. Wir haben quasi gezeigt, dass man für unter 100 Euro einen Bausatz, ne, die Platinen kann man selber fräsen, alles selber zusammenbauen, haben wir zwar am Ende des Tages in eine Tupperdose gepackt. Wir wollten damit nur zeigen, ne, dass es funktioniert und dass sozusagen die Verteuerung der Technik und die Verkomplizierung der Technik und die Nicht-Skalierbarkeit der Technik in so Katastrophengebiete, dass das tatsächlich eigentlich eher ein kapitalistisches Problem ist und nicht ein Problem, dass es nicht machbar wäre. Ne? Also wenn wir jetzt ein ganz modernes Defibrillationsgerät oder ein Beatmungsgerät im Katastrophengebiet kaputt geht, dann habe ich gelitten, weil da kommt kein Servicetechniker oder keine Servicetechnikerin hin. Deswegen sind viele unserer Innovationen, das muss man mal so ein bisschen klein halten, zum Beispiel diese mobilen Intensivstationen, die du ansprichst, das ist ja aus der Not geboren, dass wir zum Beispiel in Kriegsgebieten wie der Ukraine sehr frontnah, in der Ukraine, wo der Rettungsdienst auch nicht das privilegierte und saturierte Niveau hat, wie zum Beispiel in Deutschland, dass da schwerverletzte Patientinnen, die beatmet werden müssen, nicht belangen Strecken transportiert werden können. Ambulanzen gibt es nur wenige, hochqualifiziertes Personal auch nur wenige. Und dann war unsere Innovation, die wir eher gesagt haben, kann man nicht vor Ort zum Beispiel Busse, Reisebusse umbauen und das Ganze mobil gestalten. Das geht natürlich. Die Innovationen sind dann eher sowas wie 3D-gedruckte Halterungen für die Geräte, die man nicht kaufen kann, weil die Hersteller von solchen Geräten das gar nicht dafür produzieren. Das sind dann zum Beispiel, oder halt dann auch Abläufe und Prozesse, sich dafür zu überlegen tatsächlich. Genau, das ist so.
Das ist interessant, das klingt ein bisschen so nach Open-Access-Lösung. Also im digitalen Raum würde man sagen, das sind so Anwendungen, wenn du sagst, wir machen so einen Bausatz für unter 100 Euro, ne, ein EKG mal nachbauen, dann geht es ja auch darum, um so eine Art Demokratisierung dieser Gegenstände, auch dieses Wissens, eine mehr Öffnung eben auch gerade für Akteure vor Ort, die eben helfen. Ist eure Software Open-Access?
Ja. Unsere Software ist Open-Source.
Open-Source-Software, genau. Ja, okay. Wie ist das bei euch?
Ist es nicht. Es ist auch, bei uns spielt viel eine Kombination aus Hardware und Software eine Rolle. Also Software ist natürlich ein wichtiger Teil in der Datenverarbeitung. Die ist in Teilen nicht Open Source. Worauf wir aber sehr, sehr viel Wert legen, ist, dass die Schnittstellen nach außen, dass die so offen sind wie nur möglich. Dass wir möglichst in alle Systeme mit den Daten reinkommen und dass im Prinzip jeder damit arbeiten kann, der damit arbeiten will.
Okay. Ja, sehr spannend. Ihr habt das alle so ein bisschen implizit angesprochen, du gerade sehr explizit, humanitäre Hilfe, Katastrophenschutz. Das ist auch eine Frage von Ressourcen und am Ende geht es da auch um finanzielle Mittel. Und ihr alle kennt den Diskurs, der geführt wird, die Vereinigten Staaten haben viele Töpfe zugemacht. Auch in Deutschland ist es nicht so, dass das Budget gerade gewachsen wäre oder so. Ich habe mal ganz kurz nachgeguckt im Vorhinein, im Koalitionsvertrag steht mindestens zu der Digitalisierung und Technisierung von humanitärer Hilfe gar nichts. Das Schlagwort taucht zweimal auf. Geschenkt, aber das ist mal der Status quo. Würdet ihr jetzt sagen, das ist etwas, was tatsächlich eher für Digitalisierung spricht, also gerade mit Blick eben auf oder eine höhere Form auch von Technisierung, mit Blick auf Effizienz und eben ein einfacheres Management oder eine Logistik von Dingen, als wenn ich die händisch mache? Oder würdet ihr sagen, naja, das ist eigentlich was, was gegenläufig gerichtet ist, weil fehlende Mittel ja häufig so innovationshemmend im Grunde auch empfunden werden?
Kann ich ganz klar sagen, das kann man so nicht beantworten, weil dazu müssen wir mal den Blick darauf lenken, worüber wir halt gerade reden. Wenn wir sagen, zum Beispiel Katastrophenhilfe und die durchaus super wichtige und effektive Forschung, die hier betrieben wird, die ist ja in manchen Bereichen der Welt gar nicht skalierbar. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel im Frontgebiet der Ukraine oder zum Beispiel im Gazastreifen gerade, da gibt es ja überhaupt keine Search and Rescue Aktivitäten, weil die internationale Search and Rescue Szene in einem aktiven Kriegsgebiet nicht arbeitet. Mhm. Deswegen ist dann die Frage, spricht das für Digitalisierung oder dagegen? Es gibt immer Punkte, die für Digitalisierung sprechen. Ne? Zum Beispiel Transparenz in der humanitären Hilfe. Ne? Wir nutzen auch Open Source Programme dafür, zum Beispiel um Patientinnen-Daten zu anonymisieren, aber trotzdem um darzustellen, was machen wir eigentlich mit den Geldern? Wie viele Patientinnen behandeln wir eigentlich? Welche Medikamente werden rausgegeben? Das hilft ja auch, die humanitäre Hilfe, also oder die Katastrophenhilfe, möchte ich mal sagen, besser zu machen. Man muss dann auch nochmal abgrenzen, ich glaube, in der humanitären Hilfe, was ja oft eher Langzeitprojekte auch sind, ne, und wo es auch darum geht, Strukturen zu verändern, da würde ich sagen, kann die Digitalisierung total viel machen. In der Katastrophenhilfe, ja, in der High-Techie-Techie-Bereich, ja, ne, für Katastrophen, wo dann auch Leute hingehen wollen und ja, wo das politische Interesse da ist zu helfen, da kann die Hilfe immer besser werden. Es hilft halt gar nichts in Bereichen, wie zum Beispiel im Gazastreifen, da gibt es gerade überhaupt keinen, da gibt es nicht mal Telefonnetz. Mhm. Was will ich dann mit digitaler Technik? Ne? Da reden wir über ganz andere Probleme. Deswegen, es lässt sich so einfach nicht beantworten.
Mhm. Das heißt auch die Art und Weise der Kommunikation, also was ja so die niedrigste Schwelle wahrscheinlich wäre, wenn man sagt Digitalisierung, die Kommunikation, die eben über Netzwerke, soziale Plattformen oder was auch immer läuft, ist dann in manchen Gebieten so eingeschränkt, dass es auch gar nicht funktioniert.
Ja, ich glaube, dazu noch ein Punkt. Generell, vielleicht ist in früheren digitalen Salons dieser Satz schon mal gefallen, aber Digitalisierung oder Software ist an sich erstmal ein Tool. Mhm. Und es kommt auf das Problem sehr stark drauf an, ob das jetzt passt oder nicht. Das sehen wir bei uns auch. Es gibt Situationen, wo wir sehr hilfreich sind, wo wir wirklich lokalen Organisationen helfen. Aber es gibt auch wirklich Situationen, entweder Katastrophenfall, es dauert zu kurz, dann ist es gar nicht wert, was aufzusetzen, oder eine Person, die wirklich sehr viel eigene Erfahrung hat, ersetzt den Prozess manuell. Man ist zwar dann sehr abhängig von dieser Person, aber man braucht da nicht unbedingt eine Software, die das leistet.
Spielt Kompetenzaufbau auch eine Rolle? Also gerade bei den Akteuren, die mit der Software zum Beispiel interagieren?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, Kernproblem, das wir sehen, ist Finanzierung. Kernproblem der lokalen Organisation, die Antworten oder als erste Antworten auf irgendeinen Krisenfall. Und die zwei größten Punkte, die denen fehlen, ist Geld und Wissen. Die meisten haben keine Erfahrung aus der humanitären Hilfe und sie haben keine Ressourcen, Geld und Ressourcen allgemein, Hilfsmittel. Deswegen, das denen zur Verfügung zu stellen am Anfang ist, würde ich sagen, das Wichtigste aus unserer Sicht.
Wie ist das bei euch, wenn ihr jetzt so einen Lageplan erstellt und das wird dann weitergereicht an die KollegInnen vor Ort, vom THW, von der Freiwilligen Feuerwehr, stellt ihr denen dann jemanden zur Seite, der tatsächlich mit ihnen gemeinsam Entscheidungen über das Lagebild trifft oder wie funktioniert das? Also wer liest eigentlich das aus und wer trifft dann die Entscheidung, was wird auf Grundlage dieser Information gemacht?
eine gute und wichtige Frage. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, Entscheidungen treffen natürlich immer die Verantwortung tragen und die diese Entscheidung auch treffen können. Das sind niemals wir, das sind dann eben die Einsatzführer und Ähnliches. Aber die Frage der Begleitung ist eine ganz wesentliche, weil wir kommen dann mit neuen Technologien an den Start. Man kann nicht einfach sagen, ihr habt da, seht mal zu, wie ihr damit arbeitet. Und das ist auch unser Anspruch und deswegen machen wir das auch wirklich mit in die Einsätze zu gehen, wenn es brennt, wenn irgendwas mit der überflutet ist, wenn ein Erdbeben ist. Und vor Ort die Nutzung unserer Technologien einfach mitzubegleiten. Und das wirkt tatsächlich auch in zwei Richtungen. Zum einen geben wir unser Wissen über die Technologien, über die richtige, sinnvolle Nutzung weiter. Auf der anderen Seite lernen wir ganz, ganz viel von den Einsatzerfordernissen, von den Abläufen, von dem, was es einfach braucht. Weil es bringt nichts, sich irgendwelche Technologien auszudenken, die im ersten Einsatz scheitern, weil man, weiß ich nicht, ein Tablet nicht mit Handschuhen, mit Feuerwehrhandschuhen bedienen kann. Mhm. Oder weil man sich eine tolle VR-Brille ausgedacht hat, die passt aber nicht unter den Helm und Ähnliches. Und deswegen wirkt das in beide Richtungen. Wir sind auch in der Vergangenheit bei vielen, vielen Einsätzen, wie gesagt, live dabei gewesen. Wir gehen jetzt zunehmend dazu über, auch Formate zu schaffen, Austauschformate, um dieses Wissen dann auch in eine größere Breite zu streuen und mehr Einsatzkräften, mehr Hilfsorganisationen verfügbar zu machen und zu zeigen, was heute auch mit bestimmten Technologien möglich ist.
Ein Dilemma, glaube ich, das ja immer auftritt, gerade im Bereich vom Einsatz von Software. Ich weiß jetzt nicht, wie das in der Logistik ist, aber es gibt ja immer diese große Debatte um Datenschutz und Daten. Also die Frage von, wird da nicht Datensouveränität abgegeben? Man hat so ein bisschen dieses Dilemma zwischen Überwachung auch bestimmter Gruppen, die vielleicht schutzbedürftig sind und deshalb gelistet sind, weil sie Unterstützung bekommen, und eben dem Schutz genau dieser Gruppen. Und das vor dem Hintergrund eben auch der Frage, wie eigentlich diese Technologie, die da im Einsatz ist, entwickelt wird und wer sie entwickelt. Habt ihr darauf eine Antwort? Also gerade im Bereich der sensiblen Daten, wenn man über Datenschutz nachdenkt, ist, glaube ich, ja in Deutschland immer eines der größten Hemmnisse in der Entwicklung, dass es diese großen Datenschutzfragen gibt, aber die sind ja in bestimmten Regionen auch extrem berechtigt.
Also einerseits, es macht auf jeden Fall Sinn, also von unserer Sicht aus Software die DSGVO oder die Organisation, den zu ermöglichen, einer DSGVO-ähnlichen das einzuhalten. Ist aber jetzt, kommt sehr drauf an. Also im Krisengebiet die Wichtigkeit des Themas der Datensicherheit kommt ein bisschen auf die, also bei der Datensicherheit geht es ja immer sehr darum, wie viele Daten man hat, und dann kommt es ja darauf an, wie groß die Organisation ist und wie viele Endbedürftige man wirklich erreicht, und es skaliert halt dann damit die Wichtigkeit. Also für die größeren Organisationen würde ich sagen, ist der Datenschutz auf jeden Fall wichtiger als für kleinere Organisationen. Was ich eher ein bisschen noch interessant finde, ist bei vor allem Finanzierung haben wir heutzutage viel Kontrolle oder sehr viel Reporting, das angefordert wird, da eigentlich kontrolliert werden soll, dass das Geld nicht an die falschen Stellen geht. Und dieser Punkt ist halt der schränkt sehr stark ein. Also oft würde ich sagen, wäre es viel effizienter, wenn man zum Beispiel Gelder nicht so stark, also zumindest am Anfang einer Krise, sehr, sehr breit verteilen könnte, ohne groß die privaten Daten oder die Daten zu tracken, an wen das genau geht. Geht man aber auch gleichzeitig den Risiko mit ein, dass man vielleicht an Leute geht, zum Beispiel in der Ukraine, die aktiv den Krieg unterstützen, was man in der humanitären Hilfe offiziell nicht gerne sieht. Das ist eher ein Dilemma, wo die Datenlage oder das Reporting schwieriger ist. Jetzt die DSGVO selber, ja, kommt drauf an, auf die Organisation. Mhm.
Ich kann natürlich sagen, wenn es zum Beispiel um das Thema Digitalisierung von Patientinnenakten geht zum Beispiel, ne, oder von Patientinnen-Dokumentationen, da ist egal, wo auf der Welt, da haben alle Menschen die gleichen Rechte. Ne? Das wäre jetzt ganz schön schräg, wenn wir sagen würden, weil es eine Krise oder eine Katastrophe ist, da können wir auf das verzichten, was wir uns hier als Anspruch irgendwie halt nehmen. Aber da kommt wieder das andere Ding zum Tragen. Es bringt mir auch nichts, halt tatsächlich eine High-End-Digitallösung oder eine Telemedizinlösung halt zu basteln und mir darüber den Kopf zu zerbrechen, wenn ich im Endeffekt daran scheitere, dass ich keinen Internetzugang habe. Mhm. Ne? Und ähnliche Sachen sind auch, wo ich da gerade so ein bisschen an Datensicherheit denken musste, Katastrophenhilfe und humanitäre Hilfe hat sich ja auch einfach massiv verändert. Also ich meine, in den letzten 3 Jahren sind mehr humanitäre Helferinnen weltweit getötet worden als in den letzten 15, glaube ich, weil im Endeffekt humanitäre Hilfe oder die Kriegsgebiete, die wir gerade sehen, ne, also zum Beispiel der russische Angriffskrieg, da wird halt auch bewusst auf Krankenhäuser geschossen, da wird bewusst auf Ambulanzen geschossen. Das heißt, wenn ich da jetzt zum Beispiel Lokalisierungsgeschichten auch machen würde, was eigentlich total toll wäre, wenn es möglichst offen wäre, zu wissen, wo kann ich Hilfe erreichen, dann habe ich auch ein Gefährdungspotenzial. Ne? Und da beschäftigen wir uns auf einmal mit Themen, mit denen sich humanitäre Helferinnen eigentlich nicht beschäftigen sollten. Ne? Das sollte eigentlich nicht Thema sein, dass ich jetzt sage, blöd, dass dann auf einmal eine Kriegspartei weiß, wo ich ist. Das sollte eigentlich ein Schutz sein, wenn das so ist. Es ist für uns mittlerweile andersrum, ne? Dass wir halt oft halt überlegen müssen, können wir überhaupt zum Beispiel an so offenen Netzwerken und Informationssammlungen irgendwie, können wir da contributen oder nicht? Mhm. Ja.
Das ist ein extrem wichtiger Punkt, denn nicht nur diskursiv sehen wir ja, dass auf Plattformen humanitäre Hilfe angegriffen wird, auch mit Desinformationskampagnen zum Teil auch humanitäre HelferInnen und dass sie eben zunehmend auch ganz faktisch und praktisch tatsächlich im wahrsten Sinne unter Beschuss geraten. Und das ist tatsächlich auch was, über das ich in der Recherche nachgedacht habe, in der Vorrecherche. Wie betroffen sind eigentlich diejenigen, die helfen, wenn sie in Datensätzen hinterlegt sind? Wenn sie, es wäre ja praktisch, man könnte die Kollegin tracken, wo sind die gerade und so weiter. Und wie sicher sind dann solche Netze tatsächlich, wenn man eben abhängig ist? Und jetzt würde ich noch mal ein bisschen zuspitzen und noch mal auf meine vorige Frage zurückkommen, nämlich die, wer entwickelt eigentlich die Technologie? Ich habe in der Vorbereitung eine sehr spannende Analyse gelesen von einem Kollegen, der so etwas zugespitzt gesagt hat, die gleiche Software, die von Microsoft, Google und Co. Angeboten wird und irgendwie sinnvoll sein kann im Kontext von humanitärer Hilfe, wird unter Umständen auch für militärische Zwecke genutzt. Und was ich damit sagen will, ist, wir haben das gesehen, dass in Gaza und in der Ukraine Unternehmen ja fast zu Kriegsparteien geworden sind. Musk 2022 mit seinem Starlink, als der jetzt sozusagen das Internet überbrückt in der Ukraine, der das aber auch jederzeit wieder abschalten kann, wenn es ihm eben nicht dient. Es gibt dieses Beispiel von Palantir, die bekannte US-amerikanische Software, die eingesetzt wird in weiten Teilen zur Überwachung, von vielen Staaten anerkannt, in der Terrorismusbekämpfung eingesetzt. Und das ist ja so ein klassisches Beispiel eigentlich, wo man sagen kann, da können Daten auch missbräuchlich genutzt werden, nicht? Also wenn solche Akteure jetzt auch in Krisengebiete gehen und eben Daten erheben von Menschen, die zum Beispiel innerländisch auf der Flucht sind und das in die Datensätze einfließt, dann kann das natürlich extrem problematisch sein, zumal ja auch ökonomische Interessen plötzlich in dieses Feld treten, die unter Umständen gar nicht vereinbar sind mit humanitärer Hilfe. Und nach meinem Eindruck ist das Feld auch relativ wenig reguliert. Aber dazu hätte ich gerne eure Einschätzung und auch eure Beobachtung gehört, weil ihr das sehr viel besser einschätzen könnt.
Fange ich mal an. Ist natürlich ein grundsätzliches Dilemma in der Technologieentwicklung, dass Dinge, die ich entwickeln kann, um Hilfe zu leisten, um der Menschheit etwas Gutes zu tun, natürlich vielfältig genutzt werden können. Was jetzt gerade die Daten angeht, was du angesprochen hast, da gucken wir natürlich, man kann sich vorstellen, Luftbilddaten, da sind wir sofort beim Thema Datensicherheit, Datenschutz, da gibt es ein Interesse dran, dass wir die Hoheit über diese Daten behalten oder nur in Hände legen, wo sie im Prinzip auch guten Gewissens verwahrt werden können. Ich habe das Beispiel aus der Türkei genannt, wo die Daten der UN dann übergeben haben für ihr Lagebildsystem und ihr Managementsystem. Du hast einen anderen Punkt angesprochen, auch die ökonomischen Interessen, die eine Rolle spielen können, Beispiel Starlink. Kann ich nur sagen, wie gesagt, was die Daten angeht, wird da sehr, sehr vorsichtig, versuchen die Hoheit zu behalten. Bei solchen anderen Technologien spielt in erster Rolle in erster Linie eine Rolle, was am Ende hilft. Und wenn eben Starlink der einzige Zugang ist, um Internet in einem Krisengebiet zu haben, wie wir es in der Türkei beispielsweise gesehen haben, dann nutzen wir den auch. Dann zählt im Prinzip der Nutzen für den konkreten Einsatz mehr als die Fragestellung, unterstütze ich hier möglicherweise auch ökonomische Interessen, die vielleicht meinem eigentlichen Anliegen ein Stück weit auch entgegenstehen.
Kann ich direkt zustimmen. Also ich meine, natürlich möchte man eigentlich Starlink wegen Elon Musk überhaupt nicht mehr nutzen. Wenn wir überhaupt keine andere Möglichkeit haben und es keine anderen Anbieterinnen gibt, dann ist es so. Das ist ja aber auch kein neues Problem. Ne? Also die meisten, wenn wir jetzt wieder bei Medizintechnik zum Beispiel schauen, also die meisten Innovationen zum Thema störungsunanfällige Technik sind natürlich fürs Militär entwickelt worden. Also die Beatmungsgeräte, ne, die tatsächlich feldtauglich sind, nass werden können, dies, das, die wurden ja nicht entwickelt für den Bundesdeutschen Rettungsdienst. Ne? Das ist natürlich militärische Entwicklung. Kann ich das gutheißen? Nein. Nehme ich trotzdem die Beatmungsgeräte, weil es die besten sind, die wir nutzen können? Ja. Bei Daten ist es natürlich nochmal ein ganz anderes Problem tatsächlich. Das stimmt schon. Ne? Und wenn wir von dem Idealfall ausgehen, es geht um eine Naturkatastrophe, so ein Sudden-Onset-Desaster in einem stabilen Staat, dann ist es ja alles ein bisschen egal, weil das alles auf die richtige Sache einzählt. Aber ne, selbst bei der Türkei könnten wir anfangen und fragen, ob wir im stabilen Staat reden oder nicht und könnten darüber reden, ob wir Überwachungsaufnahmen aus der Südtürkei zum Beispiel, wem stellen wir die zur Verfügung? Das sind halt ungelöste Probleme, die sich auch, glaube ich, gar nicht, also das lässt sich nicht einfach irgendwie beantworten. Möchte man deswegen diese Entwicklung nicht vorantreiben? Bestimmt nicht. Ne, aber ist es deswegen gut, einfach zu sagen, dass man immer voran in die Richtung schreiten sollte? Mit Sicherheit nicht. Ich kann wieder nur sagen, aus den Einsatzgebieten, wo wir unterwegs sind, da stellen sich diese Fragen gar nicht, weil zum Beispiel alleine eine Routenplanung in High-Risk-Gebieten, in Kriegsgebieten, das wird darüber gemacht, indem GPS-Koordinaten über WhatsApp versendet werden, was gar keine andere Möglichkeit gibt, weil es auch gar keine Softwareentwicklung für sowas gibt, weil es das ja für den zivilen Fall oder halt für den normalen Markt überhaupt kein Mensch braucht. Und dann gibt's, ne, die meisten Sachen, die für humanitäre Hilfe entwickelt wurden, das sind ja Abfallprodukte, weiß ich nicht, Projektmanagement-Tools oder Software-Geschichten, ne, die sind ja so gut, die nutzen wir natürlich, wie sie Unternehmen auch nutzen, die Projekte irgendwie organisieren. Da gibt's keine, die für humanitäre Umfeld extra gebastelt wurden, weil es ja gar kein interessanter Markt ist.
Mhm. Genau zu dem letzten Punkt, also auch bei uns zum Beispiel, Lagerhaussoftware gibt es massenhaft in der Wirtschaft. Das Problem ist, man hat eine andere Situation, man hat nicht irgendwie, normalerweise hat man in einem Unternehmen ein halbes Jahr, diese Software aufzusetzen mit einem Berater von SAP oder von wie auch immer. Und diese Zeit hat man dort vor Ort nicht, deswegen diese Planbarkeit, wie lange bin ich dort vor Ort wirklich, wie lange bin ich noch aktiv, wie lange betreibe ich das, das kann sich sehr schnell ändern. Wenn man einen Monatshorizont hat, ist schon mal etwas, 3 Monate noch natürlich viel besser, aber deswegen proprietäre Lösungen, vor allem in der Software, kommt sehr stark drauf an. Sie müssen sehr einfach sein, sehr flexibel sein, sehr leicht erklärbar sein, damit man sie sofort und schnell nutzen kann, aber auch sie schnell anpassen kann.
Mhm. Mhm. Ja, tatsächlich diese Abhängigkeit von, aber auch, also zum einen vom politischen Raum, von der Art der Krise, von auch der Narration, die vielleicht in diesem Kontext die Oberhand hat, aber natürlich auch die Abhängigkeit von ganz klassischen infrastrukturellen Fragen ist ja doch eine, die man in dem Kontext auch diskutieren muss. Also Strom und WLAN, wenn kein Strom ist und kein WLAN ist, geht eure Software nicht, oder?
Nee. Das ist, genau, also Internet ist für uns eine harte Anforderung. Wir haben sehr oft damit rumprobiert, können wir irgendwie eine Lösung finden, dass wir offline first, also dass wir offline Daten speichern, die dann synchronisieren online. Das ist sehr, sehr viel Entwicklungsaufwand. Wir sind ein Team von 6 Leuten, wo, genau, also das dann eher hinten runterfällt. Und wenn ich ehrlich sein muss, in den letzten Jahren nimmt die Nachfrage für das ab. Also Internet wahrscheinlich auch und hoffentlich durch mehr verschiedene Netze, nicht nur Starlink, sondern auch vielleicht ein europäisches Satelliten-Internet, wird uns dann auch ermöglicht, ziemlich früh in Krisengebieten zu arbeiten, weil genau, Internet wird hoffentlich mehr verfügbar sein. Mhm.
Also Internet als harte Voraussetzung. Ein Thema, was wir immer nur so ganz am Rande gestreift haben und was ja doch überall die Debatte so ein bisschen dominiert, ist diese Frage von, wir haben jetzt über Technologie gesprochen, wir haben über Digitalisierung gesprochen, was ist denn jetzt mit der KI? Also können wir nicht die KI, die ja auch in den militärischen Sektor sukzessive Einzug findet, auch da differieren die Erzählungen, ja, können wir nicht KI auch nutzbar machen? Gerade wenn wir sagen, das sind Systeme, aus denen wir lernen können, die vielleicht sogar selbst lernen können. Also könnte die Software sich zum Beispiel anpassen und dann auf allen Orten, wo sie im Einsatz ist, noch viel bessere Effekte erzielen. Von euch weiß ich, dass ihr KI nutzt und du hast das gerade schon so ein bisschen beschrieben, aber vielleicht kannst du es nochmal deutlich machen, um so eine erste Art von Auswertung zu machen. Was tut die KI und wo kommt die auch her? Habt ihr die selbst programmiert? Was nehmt ihr davon mit?
Fange ich vielleicht erstmal damit an, was wir grundsätzlich damit machen oder warum das ein sinnvoller Ansatz ist. Man kann sich vorstellen, wir haben immer bessere, immer hochauflösende Kameras, wir haben immer Möglichkeiten, Daten aufzunehmen. Inzwischen ist es so, dass wir, wenn wir nicht von den ganz extremen Katastrophen reden, in den Einsatzstäben eher an einer Flut von zu viel Daten oder eine Flut von zu viel Daten haben und sich eher die Frage stellt, wie kriegen wir die noch möglichst schnell, weil oft geht es um Zeit, so ausgewertet, dass man wirklich einsatzrelevante Entscheidungen daraus ableiten kann. Und das ist ein Punkt, da kann uns KI tatsächlich helfen. Wir sehen es an ganz praktischen Beispielen, die Bilddatenflut, die wir erzeugen, wenn wir die mit klassischen Verfahren auswerten, oder im schlimmsten Fall von Hand, das dauert einfach viel zu lange. Und in so Katastrophenszenarien brauche ich so schnell wie möglich belastbare Informationen. Und was da helfen kann, sind so ganz banale Sachen. Ich habe beispielsweise in der Türkei die Stadt Kirikan aufgenommen in höchster Auflösung. Ich will zunächst mal wissen, wo sind überall Menschenansammlungen? Wo sammeln sich gerade Menschen zusammen? Wo ist wahrscheinlich besonders viel passiert? Wo ist die Infrastruktur noch ganz und wo ist sie kaputt? Über welche Brücken kann ich eigentlich noch überfahren? Wo sind in der Stadt verteilt irgendwelche Baumaschinen, Bagger, die ich nutzen kann? Ich kann nicht meine eigenen Bagger mitnehmen, wenn ich in ein Krisengebiet fahre. Alles solche Fragen, wo sind Fahrzeuge und so weiter. Und die kann ich mit KI-Verfahren deutlich effizienter, deutlich schneller beantworten, als ich es mit den klassischen Verfahren kann. Die Möglichkeiten von KI, da muss man nur in die Presse gucken, die gehen natürlich weit darüber hinaus und es entwickelt sich in einer rasanten Geschwindigkeit weiter, auch immer mehr in Richtung Entscheidungsunterstützungssysteme. Das ist ein Punkt, wo wir, glaube ich, noch lange nicht sind, wo es immer auch, und das halte ich für gut, denjenigen braucht, der auf Basis menschlicher Intelligenz und mit seiner eigenen Verantwortung sagt, so machen wir das jetzt, da gehen wir zuerst hin, das machen wir nicht. Aber dieser Schritt davor, aus der Unmenge an Daten die relevanten Informationen rauszufiltern, da hilft uns KI auf jeden Fall und da setzen wir es auch ein. Mhm. Und zu deiner zweiten Frage, wo kommt die KI eigentlich her? Das ist zum Glück ein Bereich, der inzwischen auch ganz stark durch, ich sag mal, die Crowd getrieben wird, wo es unzählige, auch Open-Source-Ansätze auf der Welt gibt, wo es ganz, ganz viele Forschergruppen gibt, die da auch in einem offenen Prozess Beiträge liefern. Darauf stützen wir uns stark ab, versuchen die anhand unserer Anforderungen, anhand unserer Daten weiterzuentwickeln, nachzutrainieren. Und das ist im Wesentlichen das, worauf wir uns im Moment abstützen. Mhm.
Wir haben uns auch mal letztes Jahr eine längere Zeit mit Chatbots beschäftigt als direkten Kontakt mit Bedürftigen. Und ja, das ist möglich, ist aber auch schwierig auf jeden Fall. Wie gesagt, vorher habe ich erwähnt, dass eine der größten Bedürfnisse die Information ist oder das Wissen. Also Wissen für alles, also wo gehe ich hin, wenn ich mich irgendwie verletzt habe oder wo bekomme ich irgendwie was, aber auch zum Beispiel für Organisationen selber, wie setze ich einen logistischen Prozess auf, also es gibt unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten und also das Feld, würde ich sagen, in der humanitären Hilfe ist sehr gespalten mit Chatbots, also je besser sie werden und je besser sie gezielt auch trainiert werden, je besser die grundlegende Datenlage ist, desto zuverlässiger werden sie auch. Aber bis jetzt, glaube ich, hat sich keine größere Organisation wirklich getraut, das flächendeckend auszurollen. Mhm. Genau.
Ich habe von dem Thema, glaube ich, am wenigsten Ahnung auf dem Panel, aber selbstsicheres Auftreten bei Ahnungslosigkeit. Nein, also ich würde sagen, mit KI schreibe ich schneller Anträge, ja, das schon. Ansonsten sind wir dann wieder bei dem Punkt, wenn wir viele Daten haben, dann hilft es mit Sicherheit. Das ist aber wieder diese Unterscheidung, die wir machen müssen. Ne? Reden wir jetzt über Katastrophenschutz zum Beispiel in Deutschland, in Europa, in Ländern, die in Europa oder ne, der globale Norden gerne helfen möchte, dann hilft KI mit Sicherheit. Je weiter wir weg davon gehen, desto weniger Daten habe ich ja überhaupt erstmal. Ne? Also wie gesagt, jetzt zum Beispiel schauen wir uns den Sudan an. Niemand möchte helfen, niemand möchte dafür bezahlen. Und die Datenlage ist unfassbar schlecht. Dann hilft mir auch keine KI. Wo ich durchaus einen Punkt sehe, aber wie gesagt, ich habe da super wenig an, zum Beispiel das Thema Capacity Building. Ne? Wenn ich halt, eine KI ist ja keine Suchmaschine mehr, sondern ich kann zum Beispiel sagen, jetzt möchte ich gerne ein Trainingssystem oder ein Curriculum erstellen für lokale Kräfte, die ich gerne ausbilden möchte. Da muss ich mich nicht mal hinsetzen und Lektüre selber lesen oder sonst wie, sondern ich kann halt sagen, fass mir mal zusammen aus den und den und den Standardwerken bitte mit folgender Zielsetzung. Und das macht die Arbeit zumindest sehr viel schneller. Da muss man natürlich auch, finde ich, ganz groß aufpassen, ne, dass man nichts sagt, weil KI bleibt erstmal KI. Da muss trotzdem noch ein Fachmensch drüber schauen mit Expertise, finde ich, ob das denn am Ende des Tages wirklich alles beinhaltet. Aber das kann ich zumindest sagen, dass wir bei den Themen sehr, sehr viel schneller geworden sind. Mhm. Was hat tatsächlich, ne, also so ein Überblick über existierendes Wissen und wie kann ich es kurz zusammenfassen, gibt.
Mhm. Ich möchte öffnen fürs Publikum. Gibt es von euch und Ihnen Fragen an die Runde? Ich würde uns noch eine andere Frage anschließen und vielleicht entsteht dann ja unterwegs auch was. Ich habe ein bisschen was gelesen, auch über präventive humanitäre Hilfe. Mag einer von euch erklären, was denn eigentlich das meint und wie da Digitalisierung auch eine Rolle spielen kann? Ich fand das eine interessante Begrifflichkeit, deswegen wollte ich das mitbringen.
Man muss sich ja Katastrophe immer wie so einen Zirkel vorstellen. Ne? Katastrophe passiert und dann gibt es die Katastrophenhilfe und dann gibt es sozusagen die Reflexion dessen, was da passiert ist und dann komme ich ja eigentlich wieder in eine Katastrophenvorsorge, weil idealerweise habe ich was gelernt aus der Katastrophe. So funktioniert das idealerweise. Das heißt, präventive humanitäre Hilfe oder präventive Katastrophenhilfe ist ja dann zum Beispiel, wenn ich, wie gesagt, Capacities bilde. Ne, weil wir können auch so schnell mit den bildgebenden Möglichkeiten werden, wie wir wollen. Es ist immer noch so, wenn jetzt ein Erdbeben in einem Staat passiert, dann ist der Staat ja erstmal souverän. Der Staat kann entscheiden, ob er Hilfe möchte oder nicht. Und das passiert meistens nicht innerhalb von 6 Stunden. Das passiert meistens auch nicht innerhalb von 12 Stunden, sondern meistens ist das so, dass internationale Hilfe tatsächlich nach 2 oder 3 Tagen on ground ist. Und wenn man 2 oder 3 Tage verschüttet war, nachdem ein Gebäude eingestürzt ist, dann sind die Überlebenschancen ehrlich gesagt ziemlich gering. Das muss man auch mal sagen. Ne? Das ist so ein Punkt. Deswegen ist präventive Katastrophenhilfe dann meiner Meinung nach, wenn man tatsächlich dafür sorgt, zum Beispiel zu fragen, ist es skalierbar? Mhm. Ne? Kann ich lokale Kräfte darauf trainieren? Gibt es den Willen überhaupt, das auch zu finanzieren? Und dann fangen wir natürlich bei Basics an. Weil ich muss auch nicht mit High-Techie-Techie-Lösungen kommen, wenn ganz Low-Techie-Techie noch gar nicht vor Ort implementiert ist. Und kann da Digitalisierung zum Beispiel helfen? Ich finde, ja klar, was ich gerade schon meinte, ne, wir können halt eigentlich das ganze geballte Wissen, was wir haben und was halt hier auch ne, im Katastrophenschutz vermittelt wird, da gibt es einfach so viele Möglichkeiten über E-Learning tatsächlich, ne, über Blended Learning-Konzepte, das viel einfacher zu machen, das konsumierbarer zu machen. Wir sind wieder beim Thema, da brauche ich auch wiederum Internet. Ich brauche aber kein Internet, wenn ich zum Beispiel ne, digitale Lernsessions kann ich auch im Koffer mitnehmen zum Beispiel. Da gibt es wahnsinnig viel, wo wir noch was tun könnten. Und das ist auch ein großes Feld, wo wir versuchen, so ein bisschen reinzuschauen. Aber wie immer, wer hat denn da Bock drauf, das zu finanzieren? Ne, das ist so ein bisschen der Punkt tatsächlich.
Ich glaube, bei der Finanzierung ist das Problem auch, man muss ja dann immer argumentieren, wir halten jetzt diese Ressourcen zurück für einen Extremfall, aber meistens in diesen verschiedenen Ländern geht es denen schon während der normalen Zeit oder normalerweise nicht besonders gut. Oder selbst bei uns, warum müsste dann argumentieren, warum hält man das zurück und steckt es nicht in andere soziale Leistungen? Ich finde, eins, was ich über die letzten Jahre sehr gelernt habe, ist, Und aus unserer Arbeit mit lokalen Organisationen, diese Antwortzeit von den größeren Organisationen, die 2-3 Tage in den Bestfällen dauern, auch noch länger, dass man für als Einzelperson oder sehr stark von seinen lokalen Netzen abhängt. Also das ist nicht nur Feuerwehr, das ist alles. In der Ukraine, beim Ausbruch des Ukraine-Konflikts, nach meinem Wissen eine der ersten Organisationen, die direkt dann über die Grenze aus Polen zum Beispiel gefahren sind, die waren früher ein Festival dort an der Grenze, ein kulturelles Festival, die irgendwie Zelte hatte, sich dort über die Grenze gefahren ist und Leuten irgendwie geholfen haben bei der Flucht und die zu versorgen. Diese Netze sind unglaublich wichtig, also Engagement im lokalen Bereich, und der kann wie auch immer sein. Je besser ihr zum Beispiel in eurem privaten Bereich vernetzt seid mit eurer lokalen Umgebung, desto resilienter ist seid ihr und wahrscheinlich auch eure lokale Gesellschaft. Deswegen ja, also ich würde sagen, zur Katastrophenvorbereitung oder nicht nur Resilienz dazu beizutragen, wäre es sehr sinnvoll, mehr in Engagement, mehr in lokale Vernetzung wieder zu investieren. Leider ist es gegen den Trend, würde ich sagen, in den letzten 10 bis 15 Jahren. Wenn man sich die Studien anschaut, sind Leute immer weniger lokal vernetzt, zum Teil auch durch Social Media, oder es gibt verschiedene Gründe dafür. Aber ja, darauf mehr Fokus zu legen, dass sich wirklich Leute einfach, keine Ahnung, engagieren, wie auch immer, hilft schon mal bei der humanitären Hilfe.
Mhm. Ja, bitte. Hier vorne. Eine Frage und dann war noch eine zweite. Da hinten, ja.
Ich versuche das mal so einzuordnen. Also wir entwickeln tatsächlich KI-Lösungen für Unternehmen, die immer ein bisschen komplexer sind. Wir arbeiten nicht mit dem Public Sector zusammen, aus dem einfachen Grunde, weil der Bürokratieaufwand unterirdisch ist. Es lohnt sich einfach nicht. So, und jetzt meine Frage ist eigentlich, unterscheidet sich der normale Public Sector von Katastrophenschutz, der ja eigentlich auch öffentliche Arbeit ist, Feuerwehr etc.? Jetzt könnte man ja sagen, alles das, was ihr baut, sollte eigentlich der Staat machen und mit ordentlich Geld dahinter, damit es auch funktioniert. Ich habe jetzt so verstanden, ihr macht das aus, genau weil das nicht passiert, macht ihr das aus ehrenamtlichem Engagement mit dem ganz wenigen Geld, was dann durch Spenden wahrscheinlich zusammenkommt. Also das gleiche Problem auch, der Public Sector ist unfähig, das aus bekannten Gründen das zu managen. Also macht ihr das so? Ist das erstmal richtig? Stimmt das so?
Also ich glaube schon, dass wir alle, bei dir, Ralf, weiß ich es jetzt nicht, aber dass wir alle in dem Spenden- und vor allem Förderprojekt endlosen Kreislauf der Abhängigkeit drin hängen, ja.
Ich verstehe. Gut, also, okay, das wollte ich erstmal wissen, ob ich das Ralf richtig einordne, ja.
Die Frage auch noch in eine andere Richtung verstanden. Also grundsätzlich ist natürlich richtig. Ich glaube, keine Feuerwehr in Deutschland beschwert sich darüber, dass sie zu viel Geld bekommt. Also da gibt es durchaus, glaube ich, eher den Bedarf, auch einen größeren finanziellen Bedarf im Bereich der Katastrophenhilfe und Zivilschutz und so weiter. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Die Feuerwehr ist etabliert. Genau. Also niemand bestreitet, dass die geben muss, aber ihr macht
okay, was Neues. Ich wollte auf einen anderen, genau, danke. Ich wollte noch auf einen anderen Punkt hin. Es bleibt ein Nischenmarkt. Die Feuerwehren, die Katastrophenschützer und so weiter, die haben sehr, sehr spezielle Anforderungen. Die sind oft auch ziemlich hart. Also ihr kennt das alle, wie solche Einsätze ablaufen. Vieles, was im Büro funktioniert, funktioniert draußen eben nicht, wenn es knallt und pufft. Und das ist für viele Unternehmen kein sonderlich attraktiver Markt. Hochspezielle Anforderungen und eine sehr, sehr wenige Abnehmer. Und das ist der Punkt, wo dann genau wir im Zweifel als entweder Forscher oder als Freiwillige ins Spiel kommen, weil die Wirtschaft einfach sagt, das lohnt sich für uns nicht.
Aber das ist doch normal. Also Feuerwehr ist Daseinsvorsorge, ÖPNV ist Daseinsvorsorge. Niemand bestreitet, dass das kein Geschäftsmodell ist. Damit kann man kein Geld verdienen. Dafür ist es nie gemacht worden. Ja. Deswegen übernimmt es der Staat mit unseren Steuergeldern. Das sollte eigentlich auch bei euch der Fall sein, nein?
Ich könnte mal wieder, wenn wir sagen Katastrophenhilfe, wieder, ne? Wir reden jetzt Feuerwehr, Deutschland, das müssten wir uns das Feld ja mal größer angucken. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, Müllverbrennung, medizinische Müllverbrennung, ne, im Katastropheneinsatz. Da brauchst du in Deutschland keine Konzepte entwickeln, weil du hast in Deutschland Krankenhäuser, du hast in Deutschland halt ein richtig gutes System dafür. International, wie ist das denn, wenn du jetzt irgendwo hingehst, wo es keine öffentliche Müllabfuhr gibt zum Beispiel? Was machst du da mit infektiösem Müll? Dass dafür die Wirtschaft nichts entwickelt, ist ein bisschen logisch, ne? Weil wie viele Produkte werden am Ende des Tages gebaut? Und dass das die öffentliche Hand nicht macht, ist vielleicht auch so ein bisschen logisch, weil das ist ja der Punkt wieder, das fällt dann nur darunter unter Forschungsinteresse oder Erkenntnisinteresse, dass das produziert wird, weil für die öffentliche Hand in Deutschland brauchst du es halt nicht. Und da hast du wieder diesen großen Gap, wir müssen immer aufpassen, worüber reden wir, ne? Ich finde in Deutschland, es ist nicht alles gut hier, aber die Berufsfeuerwehren sind auch nicht scheiße ausgestattet. Also ne, es würde sehr viel schlechter gehen tatsächlich. Und deswegen denke ich immer, dass bei Katastrophenhilfe wir auch nochmal sagen sollten, da ist der Blick nicht nur auf uns gerichtet. Und da gibt es halt einen riesen finanziellen Gap, ne? Auf jeden Fall.
Danke. Also erstmal vielen Dank für das, was ihr schon so erzählt habt, weil ich fand es echt interessant und finde, ihr macht irgendwie einen Job, den mehr Leute eigentlich machen müssten. Danke. Die Frage ist, die zieht so ein bisschen in eine selbe Richtung eigentlich. Wenn ich so in die Zeitung gucke, habe ich das Gefühl, Bedarf für Einsätze, die ihr jetzt irgendwie mit abdeckt, der wird eher zunehmen, nimmt auch zu, wird teilweise gefährlicher. Gleichzeitig das Problem, Ressourcen nehmen irgendwie ab, Finanzierung nimmt ab. Teilt ihr die Einschätzung und wie geht ihr in euren Organisationen damit um?
Also, dass es einen Zyklus gibt bei einer Krise, das ist vorher auch erwähnt, das ist an sich Geld, wenn man von Spenden und auch Fördergelder indirekt hängen davon ab, von der Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Am Anfang einer Krise hat man einen riesen Spendenboom, Fördergelder fließen leichter, je länger eine Krise andauert. Man sieht es jetzt gleich am besten in der Ukraine, Gaza natürlich auch, dass es immer weniger wird oder Leute sind weniger bereit dafür. Und ja, das ist schwierig, damit umzugehen. Es wäre, ich glaube auch insgesamt, einfach sehr schön, wenn man in Bezug humanitäre Hilfe mal die Innovation nicht so auf das Technische fokussieren würde. Es gäbe unglaublich viel Potenzial für Innovation in anderer Art von Geldgebung. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, mehr Geld, ich habe mehr Geld, ist wahrscheinlich auch nicht schlecht, aber erstmal, ich glaube, ein wirklich systemisches Problem ist vor allem, wie Geld gegeben wird. Ich habe es vorher kurz mal erwähnt, die Art von Kontrolle, die zum Beispiel Staaten ausüben müssen, auch zum Beispiel, ich verstehe es auch irgendwo, als Rechtfertigung gegenüber ihrer Bürger, können sie nicht einfach jedem immer Geld geben. Aber eine höhere Risikobereitschaft, dass Geld auch mal verschwendet werden kann in so einem Fall, wo wirklich Not da am Mann ist, wäre auf jeden Fall mal wünschenswert. Das heißt jetzt konkret, in so einem Notfall wäre eine Gießkanne sehr schön, wo man mit einfach auf die lokalen Organisationen, also man packt Geldkoffer vielleicht, fliegt hin und teilt Leuten Ressourcen aus, ohne die groß zu kontrollieren oder ein Reporting zu verlangen. Das andere für uns wäre das natürlich auch schön, so Innovation, ich glaube, technische Innovation ist sehr heute, zumindest in der Softwareentwicklung und wahrscheinlich auch in den anderen Designprozessen, sehr iterativ. Das heißt, man schreibt einen Projektantrag für ein Jahr langes Projekt, wo man irgendwelche Ziele vorgibt und dann irgendwie nach der Hälfte realisiert man so, ach, ja, okay, das, was wir da jetzt reingeschrieben haben, so nicht alles werden wir da wirklich erfüllen und diese Entscheidung dann oder dieser Zwang zum Teil, Sachen trotzdem machen zu müssen, um gewisse KPIs zu erfüllen, obwohl man nicht mehr wirklich 100% daran glaubt, ist halt schwierig.
Ja. Erzwungener Optimismus. Ich weiß, wie gehen wir damit um? Es ist ein Problem. Ne? Also am liebsten morgens keine News mehr lesen. macht wenig Sinn. Und dann ist natürlich so die Bandbreite der Maßnahmen, die ist groß. Ne? Wir denken drüber nach, zum Beispiel, wie ist unsere Kommunikation nach außen. Ne? Wir haben uns lange zum Beispiel einen sehr hohen ethischen Standard gesetzt. Ist es nicht so, dass wir den jetzt irgendwie über Bord werfen, aber natürlich müssen wir darüber nachdenken, wie viel mehr wir doch tatsächlich auch über Leid berichten, wo wir vorher gesagt haben, genau das wollen wir zum Beispiel nicht, sondern eher tatsächlich an den vernünftigen Menschenstand appellieren, dass halt Gelder irgendwie halt fließen müssten. Es hat dann viel damit zu tun, ein bisschen zu diversifizieren, das ist das schöne Begriff Donor Diversification, man muss natürlich gucken, wo gibt's halt noch Gelder vielleicht. Ich persönlich glaube sehr stark an Netzwerke, also auch vor allem und an echte Netzwerke unter Organisationen. Ich bin ein ganz großer Freund davon, zum Beispiel gemeinsame Deployments zu planen, sich Kosten zu teilen etc. Das setzt sich noch nicht wirklich durch, ne, weil das widerspricht so ein bisschen so einem marktwirtschaftlichen Gedanken. Natürlich haben Organisationen Angst, sobald sie in echte Kooperation gehen, dass ihr Gesicht nach außen ein bisschen verwässert und halt nicht mehr die Spenden zum Beispiel bei ihnen ankommen. Aber das wird so sein. Wir müssen halt noch effizienter werden. Es war immer schon so, dass wir mit zu wenig Ressourcen viel zu viel machen mussten. Und das wird sich jetzt fortsetzen. Dann müssen wir gerade innovativ bleiben. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und vielleicht Lotto spielen oder so.
Was das angeht, bin ich hier wahrscheinlich der mit Abstand privilegierteste in der Runde, weil wir doch eine relativ solide Finanzierung als staatliches Forschungsinstitut ja haben. Aber ein Punkt, den du gesagt hast, den trifft uns auch, den halte ich für relevant. Die klassische Forschungsförderung, die setzt halt sehr, sehr enge und nicht immer sinnvolle Rahmenbedingungen. Das fängt in der Beschränkung, was die Anzahl der Partner angeht, an, geht darüber, wo muss ich eigentlich aufhören mit der Forschung? Ich darf keine Produkte entwickeln. Ich muss eigentlich an einem Punkt aufhören zu forschen, wo ich einer Sache noch keine Einsatzkraft in die Hand geben kann, die noch nicht praxistauglich ist, die erzeugt noch keinen Mehrwert. Und da gilt es, Wege zu finden, wie man das Dilemma irgendwie überwinden kann und Forschung viel dichter quasi am Bedarf ausrichtet und viel, viel weiter treiben kann, sodass am Ende die übernehmen, die es brauchen.
Ich danke euch dreien ganz herzlich. Vielen Dank für diese sehr, sehr spannende Runde. Danke an euch für die Fragen und dass ihr zugehört habt. Und jetzt könnt ihr gerne noch ein bisschen mingeln und netzwerken. Ihr bleibt ja auch noch einen Moment da. Vielen Dank.